Giga Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Einen schönen Wochenstart und herzlich willkommen zu Fellner Live. Auch heute wieder Ihr Lieblingsduell am Montag, das beliebte Montagsduell. Heute natürlich wie immer mit Robert Miesig. Schönen guten Abend, hallo.
Schönen guten Abend, hallo.
Und mit Heimo Leposchitz. Schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, zunächst einmal eine nicht ganz ernst gemeinte Frage an Sie beide. Haben Sie das Handy ausgeschalten?
Lautlos, ja, lautlos. Und auch nochmal runterdraht und das... Dass es sich auf die Uhr weiter, wie sagt man da, weitergibt, habe ich auch noch mal angetraut.
Wunderbar.
Das ist schon passiert, dass es plötzlich zum Vibrieren am Handgelenk anfängt und das ist ein bisschen unangenehm.
Heimo Leposchitz auch, bei uns gibt es noch kein Handyverbot, aber das kommt ja auf Bundesebene in den Schulen.
Ich glaube, ich würde auch auf dieses Handyverbot darin pfeifen. Also wir haben es auf lautlos, das reicht völlig und ansonsten bin ich ja kein großer Anhänger von Verboten.
Jetzt wird das ja an Schulen aller Voraussicht nach verboten. Christoph Wiederkehr hat heute eine Pressekonferenz dazugegeben. Finden Sie das sinnvoll, dass die Schüler und Schülerinnen sich da mehr auf die Schule konzentrieren oder glauben Sie, dass ein Handyverbot eher dazu führt, Verbot ist der Motor der Lust, nach dem Unterricht wird es dann vielleicht genauso verwendet?
Also ich glaube, das Telefon hat im Unterricht nichts verloren, also während der Schulstunde hat das wenig verloren, außer die Lehrer bauen es ein in Digitalkompetenz, weil das ist natürlich auch etwas, was man für Suche, für Recherche natürlich das Smartphone nutzt, aber es, glaube ich, es reicht, wenn man den Schülern das während der Stunde, wenn man es weglegt, also irgendwo auch einsperrt, meistens kommen ja da Schließfächer und die Schüler sollen es in der Pause benutzen, ansonsten ist das natürlich das für alle Eltern. Vielleicht, ich sage einmal, diejenigen, die am ehesten für Handyverbot in Schulen sind, haben meistens keine kleinen Kinder mehr, weil das ist die beste Variante mit, ich hole dich ab, ich verspäte mich, wir treffen uns da oder umgekehrt machen auch die Kinder, sie gehen noch zu einer Freundin oder zu einem Freund oder übernachten woanders. Also da ist das Handy natürlich super praktisch bei all diesen Dingen. Es muss halt lebensnah sein und nicht wieder von irgendwelchen Bürokraten als einziges schweres Verbot gemacht werden. An sich ist es als Ablenkung. Ich sage einmal, wir haben ja das Riesenproblem, dass nach 9 Grundschuljahren, also Pflichtschuljahren, jeder dritte Schüler nicht sinnerfassend lesen, schreiben, rechnen kann. Mhm. So, dass einmal diese Grundtechniken sind zu erlernen. Aber die Digitalkompetenz ist auch etwas, was irrsinnig wichtig ist. Also sture Verbote sind immer schlecht, aber dass man den Schülern mal die Grundkompetenzen beibringt, ohne diese Dauerablenkung, ist sicher richtig.
Robert Miesig, wie sehen Sie das? In einigen Mitgliedstaaten gibt es ein Handyverbot. Italien ist da relativ rigoros. Da darf, so war zu lesen, überhaupt digitale Kompetenz findet da nicht statt. Da will man wieder zurück zu Papier und Stift.
Naja, grundsätzlich würde ich sagen, es sind immer so Abwägungsfragen. Grundsätzlich ist es gut, wenn das Handy in der Schule nicht da ist und auch nicht gebraucht wird. Gleichzeitig hat der Heimo natürlich recht, dass es für das Leben schon, für die Lebensnähe auch etwas Bequemlichkeit bringt oder auch Praktikabilität und auch Sicherheitsgefühl. Wann die Kinder dann hinterher erreichbar sind, wenn sie sich verlaufen und in die falsche Straßenbahn einsteigen, anrufen können. Das hat man ja, wenn man kleine Kinder hat oder hatte, ja alles schon mal erlebt. Ja? Also da gibt es natürlich, das ist eine Balance, die schwer zu finden ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, und das betrifft meiner Meinung nach nicht nur die Kinder, dass diese ganze technische Infrastruktur, die uns umgibt, vom Handy bis, eben ich habe schon von der Uhr geredet und den anderen Devices, ja uns selber auch ablenken. Ja? Und es gibt ja auch Studien, die darauf hindeuten, in den USA war jetzt ein großer Text dazu, wie viele Stunden mehr Menschen heute alleine verbringen, indem sie in einen technischen Device hineinsterben, als vor noch 20 Jahren, was mit einer Gesellschaft des Ganzes nichts Gutes macht, weil die Menschen Sozialkompetenz verlieren. Die Polarisierung wird dadurch auch fast schon erklärt. Aber auch diese es ist ja eine bestimmte Art und Weise, wie man mit den Informationen umgeht. Man klickt was an, schaut es schnell an und ist schnell, ganz schnell woanders. Also das konzentrierte Auseinandersetzen vielleicht mit einem abstrakteren Thema gewöhnen wir uns ja auch ab. Ja? Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir Technologie benutzen, sondern in gewisser Weise benutzt die Technologie ja auch uns und montiert uns um und nicht immer zu unserem eigenen Vorteil. Also ich würde das jetzt gar nicht auf die Kinder reduzieren, aber wir müssen selber damit umgehen. Aber wenn die Kinder vielleicht nicht gleich dran trainiert werden, so deppert zu werden, wie wir sind, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Es gehen ja auch die fortschrittlichsten Bildungsländer wie Finnland zum Beispiel, die ja ganz stolz waren, den Laptop im Unterricht Unterricht einzuführen und alles. Die drehen jetzt in den Unterstufen wieder die Laptops ab, weil einfach die Kinder dieses mit der Hand schreiben völlig verlernen, mit der Hand rechnen, im Kopf rechnen, einfach weil es nicht notwendig ist. Du brauchst es ja nicht. Ne? Also das ist ja, und auch Texte selber erstellen. Also ich habe ja selber einen 16-jährigen Sohn. Ne? Also die arbeiten dann schon bei ihren Hausübungen etc. nur mal mit ChatGPT, aber das gibt es dann halt nicht immer im Leben.
Gibt es nicht immer im Leben. Wir kommen von der Einsparung des Handys zu den Einsparungen bei der Regierung. In den nächsten Jahren sollen fast 3 Milliarden eingespart werden, 1,24 Milliarden Euro heuer und 1,65 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Da fallen viele Maßnahmen darunter. Finden Sie die Maßnahmen, die vorgestellt wurden im Parlament und die natürlich auch vom Finanzminister ausgehen, sinnvoll?
Naja, erstens mal sind es ja jetzt nur die Maßnahmen, die schon am Freitag beschlossen worden sind oder auf den Weg gebracht sind. Österreich hat ja, wie wir wissen, einen viel höheren Konsolidierungsbedarf, der bis zu 6 Milliarden pro Jahr geht und dann 18 über die Legislaturperiode. Also über diese Größenordnung sprechen wir ja. Und was heißt denn sinnvoll? Ich meine, wir diskutieren seit 4 Monaten mindestens dieses Land, was an Sparpaket da letztlich auf uns zukommt, welche Balance man finden soll zwischen Ausgabeneinsparungen und Einnahmenerhöhung, 20%, 30%, 3:1. Aber um das Fakt herum, dass das ein hartes Sparpaket wird, das vor uns liegt, gibt es ja überhaupt keine Diskussion mehr. Ja? Und viele dieser Maßnahmen, die jetzt mal schon durchgegangen sind und durchgehen werden, sind ja auch bei allen Regierungsverhandlungen. Wir haben ja das amüsante Glück, dass ja in den letzten Monat alle irgendwann mal bei Regierungsverhandlungen fast teilgenommen haben, außer die Grünen. Das heißt, viele dieser Maßnahmen sind ja in allen Varianten am Tisch gelegen, von der Bankenabgabe bis zu insbesondere die großen Brocken, die Streichen des Klimabonus und des Streichens des
Bildungsgerät,
ja. Ja, genau, ich bin heute ein bisschen müde. Das ist ja sowieso unumstritten gewesen, sind die großen Brocken, ist nicht optimal, ohne Zweifel, aber eine derartige Budgetsituation, wie wir sie gerade haben, ist halt nicht optimal. Mhm. Das macht keinen Spaß, da braucht keiner sich hinstellen und sagen, das ist jetzt etwas Tolles, sondern das ist etwas, was getan werden muss. Und diese Regierung tut es und da gibt es keine großen Alternativen dazu.
Wenig Spaß, Heimo Leposchitz, macht es wahrscheinlich, wenn man starker Raucher ist, ein E-Auto sich anschaffen will, vielleicht eine neue Solaranlage aufs Dach stellt und den Spitzensteuersatz zahlt, dann fällt man da runter, oder?
Danke für die Beschreibung. Hurra. Ja, also ich finde, sparen muss man. So, also Schwarz-Grün hat uns einen derartigen Budget-Sauhaufen hinterlassen, das muss irgendwer sanieren. Ich bin nur etwas skeptisch, dass diejenigen, die das verbrochen haben, das dann auch sehr gut sanieren werden. Es wird noch viel mehr kommen, also ist ja jetzt, man kommt ja jetzt drauf, es sind nochmal 8 Milliarden zum Einsparen. Also die wievielte ÖVP-Budget-Version, Defizit-Version das jetzt ist, man kommt ja gar nicht mehr zum Mitzählen mit die fünfte oder die sechste ungefähr, die ÖVP am Tisch bringt. Ich finde es halt irgendwie unausgewogen, wenn man immer nur bei denen, die eh arbeiten oder gearbeitet haben, einspart oder bei den Unternehmen das Sparpaket macht, aber gleichzeitig bei der Sozialhilfe, bei der Mindestsicherung etc. gar nichts macht. Die Mindestsicherung wird sogar auf Initiative der Wiener, deswegen war ja auch der Wiener Bürgermeister so stark für diese Ampelkoalition, aus dem Wiener Budget zum AMS verlagert und von den Ländern zum AMS verlagert. Also der Bund muss auch die Wiener Luxusmindestsicherung zahlen, ohne dass du irgendwas einspart wird. Bei den Pensionisten, ich glaube, die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge, so bitter das ist, hätte, glaube ich, jede Regierung gemacht. Also ehrlich muss man sein, ist auch nach Brüssel gemeldet worden. Was ich absolut inakzeptabel finde, ist das Ende der Aufstockung, also der Anpassung beim Pensionskonto. Das heißt, dass das dein Pensionskonto nicht mehr valorisiert, also mit der Inflation immer abgegolten werden. Das sind massive Verluste für jeden, der jetzt einzahlt und arbeitet später im Pensionsleben.
Das macht ja niemand.
Doch, das kommt. Das ist beschlossen.
In dieser Regierung noch in euren Verhandlungen drinnen.
Doch, das ist jetzt bei der neuen Regierung, Robert, das hast du übersehen. Das kommt wirklich und das finde ich extrem ungerecht und unfair, dass man bei anderen, die ins Land kommen, sind nichts kürzt und bei denen, die gearbeitet haben oder die arbeiten, die Zukunft weiter verschlechtert, aber im Pensionssystem verschlechtert, dass man da keinen Wertausgleich macht. Das halte ich schwer zu kritisieren. Es gibt da keine Strukturreformen. So, ich frage mich ja, wofür die NEOS in die Regierung gegangen sind. Sie haben ja vorher gesagt, sie werden in keine Regierung gehen ohne große Strukturreformen. Es gibt keine Strukturreform. Es ist keine einzige große Einsparungsreform. Es ist keine Strukturreform. Es ist nichts beschlossen worden. Es wird nur teurer, aber nichts wird besser oder nichts wird verändert. So, es wird teurer, dafür wird es schlechter und nichts wird verändert, ist für mich einfach viel zu wenig. Das ist eine tödliche Mischung, gerade in der jetzigen Krise. Und wenn ich zum Beispiel höre, die Immobilienwirtschaft, die jetzt zusätzlich belastet wird, so, die ist vor dem Zusammenbruch. Das sind also ganz, ganz große Unternehmen sind schon zusammengebrochen. Die Bauwirtschaft, die öffentliche Hand baut keine Wohnungen mehr. Die Privaten brechen jetzt ein beim Bau. So, und die werden nochmal zusatzbelastet. So, das kann jetzt der eine Dominostein sein, der das ganze System zusammenhaut. Also das ist für mich viel zu wenig. Das sind alles Theoretiker, Wirtschaftstheoretiker, Experten. Aber keiner, der jemals in der Wirtschaft war, der Ahnung hat, wie dreckig es der Wirtschaft jetzt derzeit geht.
Ein Befund, den Sie teilen?
Nein, den teile ich nicht. Also erstens mal, natürlich ist es eine schwierige Situation und die dann, wenn ich Einsparungen mache und ein Budget oder ein Budget und einen Konsolidierungspfad, ist jetzt nicht nur das heurige Budget, der einerseits Geld sozusagen einspart oder ins Budget bringt, als auch es überhaupt tragfähig macht für die Menschen selber, ja, Mieten einfrieren, ist natürlich etwas, was absolut notwendig ist angesichts der Teuerung der letzten Jahre. Ja. Es ist absolut notwendig, wäre auch in anderen Bereichen mit verschiedenen Maßnahmen, vielleicht kommen da ja noch welche, gegen die Teuerung, die ja so viel auch bei den Leuten ausgelöst hat. Ja. Diese ganze gesellschaftliche es ist ja nicht nur, dass das Geld fehlt, es ist ja auch das Gefühl von Ungerechtigkeit und dass es überhaupt nicht mehr fair zugeht. Ja? Und dass man in einer Situation war, wo man vielleicht ein Sicherheitsempfinden gehabt hat und dieses Sicherheitsempfinden ist verloren gegangen. Wenn man sich die Frage stellt, kann ich mir überhaupt in 2 oder 3 Jahren meine Miete leisten und so weiter und so fort. So, das ist eine absolute Notwendigkeit, ja? Dass du gleichzeitig aus verschiedenen anderen Gründen, die jetzt gar nicht damit zu tun haben, ja, weil wir reden, das muss man ja auch auseinanderhalten, ein Zinshausbesitzer hat in den letzten Jahren 20% an Mieteinnahmen sich erhöht und hat ja in aller Regel jetzt keine Neubaukosten, es sei denn, es ist ein Konzern, der sowohl Mietshäuser hat, als auch Neubauten baut. Ja? Die Kosten für den Neubau sind ja so in die Höhe gegangen, was ist sozusagen wiederum auch eine Folge der Inflation, der Zinsentwicklung, der Bodenpreise und so weiter. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die einerseits alles schwierig macht oder alles einfacher macht. Ja, das ist natürlich so, aber insofern teile ich den Befund überhaupt nicht, weil er sozusagen Dinge vermischt, miteinander nichts zu tun haben. Ja. Das Budget gehört konsolidiert, die Lebenshaltungskosten für die Leute müssen in den Griff bekommen werden, insbesondere dort, wo es eine Spirale ergeben hat bisher, nämlich Steigerung der Mieten, damit die Mieten ja wieder Teil der Inflation, die Inflation geht hoch und im zweiten Schritt werden die Mieten nochmal erhöht, weil sie nicht an die Inflation angepasst sind. Das war ja eine vollkommen verrückte Regelung, die wir in dem Land hatten. Und es wäre eigentlich sehr viel gescheiter gewesen, wenn man das schon vor 2, 3 Jahren gemacht hätte, weil wir uns damit auch einiges an Prozenten an Inflation erspart hätten.
Ich bin mit dem Robert, dass man das vor 2, 3 Jahren hätte machen sollen. Das haben wir beide gefordert, weil wo diese Rekordinflation war, jetzt hast du Rezession. Jetzt wird auch kaum renoviert, jetzt wird auch kaum neu gebaut. Das ist dann halt, und dass man als Regierung, wenn man die Steuern- und Abgabenquote erhöht, die Inflation bekämpft, ist also so viel Fuchswirtschaft, glaube ich, habe ich noch gemacht auf der Uni, dass das eher widersinnig ist, dass das nicht ganz logisch ist. Also das sagt auch der Hausverstand, dass man zum Beispiel die CO2-Steuer weiter erhöht, dass man Energie weiter erhöht, dass man, wer wird denn diese Energieabgabe, grundsätzlich die Energieabgabe ist richtig. Also bin ich dafür, habe ich auch gefordert, ich bin auch bei der Bankenabgabe dafür. Dann muss man es aber so machen, dass man die Gewinne abschöpft und nicht die Preise erhöht, weil das zahlen im Endeffekt die Konsumenten. So, dann muss man so machen, dass es nicht die Konsumenten trifft und das nicht abgewälzt wird. So, und die Bankenabgabe ist ja nur, dass sie billigere Kredite, 250 Millionen geben. Allein die Kosten für die Pensionisten sind her, das was die Banken mit ihren 2-stelligen Milliarden gewinnen sollen. Also nämlich nur 250 Millionen. So, und das ist halt nicht gescheit gemacht. An sich ist der Grundgedanke oft gar nicht so schlecht. Also ich sage, Energie, also die, dass man diese Energiegewinnabschöpfung macht, der Übergewinne bei den Energiekonzernen, die übrigens großteils staatlich sind und in der öffentlichen Hand. So, also da ist es schon etwas seltsam, dass der Staat sagt, da kann er ganz schlecht eingreifen bei sich selbst als Eigentümer.
Er kann ja.
Ja, kann, könnte er machen.
Der Punkt ist,
macht er aber nicht. Ne?
Bisher hätte es halt keine, ja. Nicht ausreichend den Beitrag, der im Regierungsprogramm steht, ergeben. Deswegen hat man mehrere Varianten gewählt. Ja, aber es gibt jetzt eher Variante, die circa auf 250 Millionen kommt. Wird man auch übrigens sehen. Übrigens der eine.
Aber zweistellige Milliardengewinne und dann 250 Millionen
an die Bevölkerung blutet. Der eine Einwand, den du gebracht hast, dass nämlich möglicherweise das Konsolidieren Pfad überhaupt nicht ausreicht. Ja, das kann ja natürlich sein, völlig sicher kann das sein, weil wir auch wissen, wir wollen ja ein Budgetdefizit von 4% circa, das ist ja auch nur eine Prognose circa, aber das ist ja circa die Prognose, 4,2% in Relation zur Wirtschaftsleistung verhindern oder reduzieren. Der Punkt ist halt, wenn die Wirtschaftsleistung sinkt, ist das Budgetdefizit rein rechnerisch einfach höher, selbst wenn es nominal gleich bleibt. Ja.
Und deswegen darfst du die Wirtschaft nicht belasten.
Deswegen darf ich ja vor allem, der Punkt ist nur, wir sind jetzt in der sehr unangenehmen Situation, dass wir Rezession haben, aber gleichzeitig ein Konsolidierungspaket schnüren müssen. Das ist nicht gut. Ja. Es wäre für jeden und für die Wirtschaft und für jeden und für die Volkswirtschaft und für die Wohlstandsentwicklung unseres Landes perfekt, wenn es nicht der Fall wäre, aber es ist nun mal so. Man kann sich ja nicht den Kopf in die Sand stellen und die Wirklichkeit verleugnen. Und da muss man jetzt schon schauen, dass man nicht noch eine Spirale nach unten baut, dass man sozusagen quasi jetzt noch mehr spart und spart und spart und dann die Wirtschaft noch mehr abwürgt, sodass der Sparbedarf noch größer ist, weil eine abgewürgte Wirtschaft keine Steuereinnahmen produziert.
Naja, man kann schon bei sich selbst da sparen. Das heißt nicht, dass der Rest der Bevölkerung sparen muss. Also der Staat kann schon, die Verwaltung kann schon bei sich sparen, ohne dass man den Rest der Bevölkerung...
Das ist aber mit, glaube ich, 1,5 Milliarden drin. Das schaue ich mir auch, dass man auf 1,5 Milliarden kommt rein beim Sparen in der Bürokratie.
Du musst mich nicht immer unterbrechen. Und diese Spirale nach oben, dass alles teurer wird, wird die Inflation nicht niedriger halten. Dass alles teurer wird, wird das Leben nicht billiger machen, dass alles teurer und dafür schlechter wird, ist jetzt auch nicht die super Variante, das notwendige Vertrauen in der Wirtschaftswachstum zu geben. Wenn die Leute glauben, dass es sicher wird und wieder aufwärts geht, geben sie wieder mehr Geld aus und das kurbelt die Wirtschaft. Ja. So viel Makroökonomie kann man noch anwenden und dass man alles verteuert, dass man zum Beispiel diese Nova-Erhöhung jetzt auch macht, was aber auch die kleinen Transporter bei den kleinen Unternehmen trifft, die eh schon um 40% in der letzten Periode verteuert worden sind. Das sind also Sachen, diese KMU, die kleinen und mittleren Unternehmen abtreiben, dass man aber zum Beispiel nicht die digitale Betriebsstätte macht, also wo man die Großkonzerne sagt, klassisches Beispiel Starbucks, oder BMW, die da sagen, wir haben ja die Zentrale nicht bei uns oder Google, wir bezahlen das woanders. So, dann sagt er die digitale Betriebsstätte, dann kannst du in Österreich das Headquarter automatisch annehmen, wenn sie argumentieren und für Österreich müssen sie Steuern zahlen, dass man die Großkonzerne erwischt und nicht die da sind, die eh nicht wegflüchten können, die eh massiv Steuern zahlen. Und das fällt mir massiv, also da bin ich ja grundsätzlich ja sogar auf linker Position, nur es passiert halt nicht.
Ja, also wir sind Einigkeit zu Uneinigkeit, ich glaube, wir müssen leider weiter, weil wir haben noch viele spannende Themen. Nach einer kurzen Werbepause reden wir dann ein Thema, das Österreich vor allem ab Mittwoch beschäftigen wird im Ministerrat, nämlich der Familiennachzug. Dazu gleich mehr.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Herzlich willkommen zurück bei unserem Montagsduell. Jetzt das Thema, eines, das uns im Laufe dieser Woche beschäftigen wird, nämlich der Familiennachzug. Da ist jetzt unklar, wie es weitergeht. Andreas Babler hat sich heute auch dazu geäußert bei Ö1 und hat gemeint, es solle mal im Innenministerium evaluiert werden. Von Christian Stocker und sehr vielen in der ÖVP war eigentlich schon zu hören, das ist mehr oder minder beschlossene Sache. Was rechnen Sie denn? Wie wird es denn am Mittwoch dann zugehen? Wird der Familiennachzug, so wie er ursprünglich gefordert wurde, kommen oder wird es dann noch eine Abänderung geben, auch aufgrund der momentanen Zustände, die sich in Syrien ereignet haben?
Na, ich glaube, das ist einfach ein Missverständnis, auch ein journalistisches gewesen. Einerseits wird es am Mittwoch eine temporäre Aussetzung des Familiennachzugs geben, davon gehe ich aus. Dass du aber eine Evaluierung auch brauchst, schon alleine deswegen, weil das ja europarechtlich bestehen muss. Du kannst ja nicht einfach sagen, du machst es so, sondern du musst ja auch irgendwie nachweisen, dass die Überforderung der Systeme tatsächlich vorhanden ist. Ja? Das ist ja nicht trivial. Natürlich kann man sagen, wenn unsere Systeme sind überfordert und schaut sich die Schulen da und dort an, ja, das wirst du schon temporär oder sozusagen örtlich haben. Aber andererseits, wenn du, was sind die Zahlen vom Jänner, 91 Kinder Familiennachzug im Januar hat.
Einreisegestattungen.
Bitte?
91 Einreisegestattungen, wie das so
steht. Ja, und ich glaube, es sind nur Kinder in dem Fall oder sind es überhaupt alle zusammen?
Im Gesamt gab es nur 238 Ansuchen, im Vorjahr waren das 8000 und davor.
Genau, also es ist ja jetzt deutlich runtergegangen, also es ist ja jetzt wurscht, ob es jetzt Kinder oder alle sind, 91 im Januar, das wird ein bisschen schwierig zu argumentieren gegen europarechtlich, dass davon die Systeme überfordert sind, also musst du natürlich sagen, dass sie schon durch alles weitere bisher überfordert sind, aber davon gehe ich aus, dass es kommt. Es ist eine zweischneidige Geschichte, glaube ich, weil einerseits ist das Argument richtig, dass bei aller Offenheit, egal wie man dazu steht, ob man jetzt sozusagen eher auf der menschenfreundlichen oder menschenfeindlichen Position ist, wenn
oder der pragmatischen.
Menschen, wenn viele, ne, die pragmatische formuliere ich jetzt vielleicht gerade, wenn viele Menschen kommen, dann können Systeme überfordert sein, was nicht mehr zum Vorteil der Menschen ist, die kommen, weil die wollen ja hier Sicherheit und auch Chancen im Leben und haben ja selber nichts davon, wenn die Systeme dann nicht mehr funktionieren. Da spricht sicher dafür. Auf der anderen Seite ist man ja auch dafür, gerade Integrationsprobleme zu bekämpfen. Und jeder weiß, das ist ja relativ trivial, dass Menschen sich vielleicht eher nicht so integrieren und nicht schon beginnen, ein Leben aufzubauen, wenn sie noch Sorge haben um Teile ihrer Familie, ihre Kinder, ihre Ehefrauen oder ihre was auch immer. Ja? Mhm. Das heißt, ein stabiles Familienleben ist ja auch eine Voraussetzung dafür, dass Menschen überhaupt die Integrationsleistungen erbringen können, die wir auch wollen. Ja? Das ist die Ambivalenz. Ich hoffe doch, ja, dass es nach der guten österreichischen Art hier gelingt, einerseits sozusagen vielleicht den Zukunftszug zu verlangsamen, um die Überforderung der Systeme zurückzudrängen und andererseits aber nicht das Kind mit dem Bad auszuschützen und dann noch mehr Integrationsprobleme produzieren, die wir eigentlich nicht haben wollen. Mhm.
Herr Leposchitz, wie sehen Sie es? Es hängt ja auch vieles von einer Notstandsklausel, Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU heißt das etwas sperrig zusammen, ob diese Gesamtüberlastung stattfindet oder ob man da jetzt nur unter Anführungszeichen von der Situation an den Wiener Schulen sprechen kann.
Naja, andererseits würde ich persönlich mein Kind und meine Frau nie in einem Kriegsgebiet zurücklassen. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Koalition streitet ja über einen eigenen Bluff. Weil es ist, wenn man sich das Regierungsprogramm ansieht, das ist auf Seite 70, der Familiennachzug wird gestoppt, Überschrift. Seite 72 ist dann so ein Absatz, warum denn der Familiennachzug dann doch funktionieren wird und unter welchen Bedingungen. Also de facto, es ändert sich fast nichts bei dieser Geschichte. Also da geht es um einen absoluten Bluff, meiner Meinung nach bedingt durch die Wien-Wahl, weil es in Wien natürlich massive Probleme gibt. Wir haben in Wien diese Containerklassen, Christoph Wiederkehr, der in Wien dieses komplette Desaster hinterlassen hat, ist zum Bildungsminister dafür belohnt worden. Also großartige Leistungsbilanz, die er bisher gehabt hat. Und wir haben in Wien über 40% aller Volksschüler können aufsteigen, werden aber nicht benotet, weil sie dem Unterricht nicht folgen können. 40%. 4 von 10 Kindern in Wien steigen in der Volksschule auf, ohne dass sie Deutsch verstehen und dürfen aber weitergehen. So, und das ist natürlich ein tickender Zeitpunkt. Da können die Kinder null dafür, das muss man auch dazu sagen. Die Kinder sind die Unschuldigsten an der ganzen Situation, aber das kann nicht gut gehen. Was machen die dann in der neuen Mittelschule? Im Gymnasium brauchen wir gar nicht reden über diese Dinge. Was haben die später für Chancen? Die haben null Chancen. So, solange wir dieses System aufrechterhalten. Und da ist einfach, das ist halt einfach Bluffs. Die Regierung meint das ja nicht ernst. Die meinen, dass die haben ein bisschen Angst vor der Wien-Wahl, weil natürlich in Wien der Dominik Knepp das massiv auch thematisiert. Selbstverständlich.
Dominiert
dieses Thema, ja klar, ja. In dieser Grundgeschichte, weil sie nur die Freiheitlichen um dieses Thema kümmern, weil alle anderen sagen, puh, da kann man nichts machen, da geht nichts, die EU, alles so schrecklich, aber wir machen ein bisschen was vor den Wahlen.
Aber was
so,
ist, wenn es wirklich nicht geht, EU-rechtlich?
So, was heißt, es geht nicht? Was soll denn passieren, wenn die EU uns... Dann haben wir ein EU-Verfahren, das dauert 3 Jahre. So, dann haben wir es 3 Jahre abgedreht. Und, was wird die EU machen? Uns die Nettozahlungen kürzen?
So. Das heißt, es gibt dann was lediglich eine Geldstrafe und man kann es.
Massive Geldstrafe oder man wird verurteilt oder noch drei, das dauert drei Jahre. In drei Jahren habe ich das einmal abgedreht und habe versucht, wieder in Wien, speziell in Wien, normale Verhältnisse wieder zu machen und zu schauen, dass man das, was man jetzt hat, weil wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig Raum, wir haben zu viele Kinder, wir haben so eine Mehrheit an nicht deutscher Muttersprache in vielen Bezirken, dass Integration ja gar nicht funktionieren kann. Wir haben die Communities, die alle untereinander nicht mehr Deutsch reden oder nicht mehr Deutsch kennen. Ich kenne auch genug viele Leute, weil meine Lebensgefährtin ist Russin, die große russisch-ukrainische Community haben. Das sind Leute seit 2022 da und können kein Wort Deutsch, weil sie es einfach nicht brauchen. Weil sie ihre eigene Community haben, die haben ihre eigenen Restaurants, die haben ihre eigenen Geschäfte, die haben die Sozialgeschichten kriegen sie, das können sie, aber mehr nicht. So, das ist etwas, das kann nicht funktionieren, diese Parallelgesellschaften. Das ist noch eine friedliche Parallelgesellschaft. Mit denen haben wir ja kein Problem, aber die muslimischen, islamistischen Parallelgesellschaften sind das Grobproblem. Also da gehört einmal anständig und auch mit Härte etwas passiert. Und ich sage einmal, wie will man denn jetzt, wenn wir jetzt sagen in Syrien, ne? Wie willst du jetzt einen Aleviten oder einen Christen, einen Drusen den Familiennachzug verweigern, wenn die Islamisten, die jetzt angeblich ja so divers sind und so bejubelt worden sind von der Europäischen Union und finanziert werden von der Europäischen Union, anfangen, die Minderheiten abzuschlachten, wie jeder gewarnt hat und gesagt hat und alle haben bejubelt, wo der Assad weg war. Und jetzt sind die Islamisten so, was Islamisten immer machen, sie sind einfach Mörder. Von multikulturellen Verbrechern zu monokulturellen also jetzt, Verbrechern.
Also jetzt warten wir mal.
Das ist etwas.
Aber es ist wieder sozusagen eine Sage, Radar, was alles
aber das sind einfach Dinge, wo man einfach sagt, wo man die Leute für blöd verkauft und im Endeffekt wird sich nichts
ändern. Man verkauft die Leute nicht für blöd. Wir wissen zum Beispiel alle nicht, wie die Situation sich in Syrien entwickelt. Das war jetzt eine erschreckende Situation am Wochenende, aber wir wollen doch mal hoffen, dass diese schreckliche Situation vielleicht in den Griff bekommen wird.
Aber Robert, entschuldige, die Annahme, dass ehemalige IS-Mitglieder jetzt dann auf einmal gemäßigte Moslems sind, wird nicht funktionieren.
Ja, dann ist es schrecklich, aber ich will jetzt trotzdem mal hoffen, dass dieser Konflikt auch ausgeblutet ist, dass sich verschiedene politische Player auch tatsächlich gemäßigt haben und dass die vielleicht auch die Radikalen unter sich in den Griff bekommen. Das kann man ja nicht ausschließen. So, jedenfalls wirst du dann natürlich, wenn das nicht der Fall ist, möglicherweise wieder Fluchtbewegungen haben, die aber sowieso nicht zunächst mal zu uns gehen, sondern wie wir wissen, sozusagen zunächst mal in Flüchtlingslagern in Libanon, zunächst mal in die Türkei und von dort zu uns gekommen sind. Ja. Das Zweite ist, dieses Schreckenspanorama, dass Integration überhaupt nicht passiert, ja? Dass die Kinder in Schulen überhaupt nicht Deutsch lernen.
Das ist ja alles.
Das ist ja alles. Wenn du in die Schule hineinkommst und dann bist drei Monate dort oder vier Monate, dann steigst du auf ohne Deutsch. Ein Jahr später kannst du dann schon besser Deutsch, so ist es auch wieder nicht. Ja, man soll da jetzt sozusagen nicht so ein Schreckensszenario oder so eine Fake-Realität zeichnen.
Es ist schwierig
genug und ich stimme zu, da stimmen ja alle zu, deswegen sonst wird es ja auch nicht im Regierungsprogramm stehen, ja. Dass es ganz unabhängig davon, wie man über die Menschen redet, man muss nicht so negativ über sie reden, wie du das tust, sondern die Systeme überlastet sein können. Ja? Wenn viele gleichzeitig kommen oder wenn über viele Jahre viele kommen und wenn dann sozusagen auch nochmal über die Familienzusammenführung nochmal das Schulsystem zum Beispiel überlastet wird, ja? Und so weiter und so fort, dann gibt es gute Gründe zu sagen, man versucht, diese und jenen Maßnahmen, es wird nicht nur immer eine sein, zu setzen, um das zumindest zu verdünnen, zu reduzieren, damit es nicht so große Zahlen sind, sondern Zahlen, mit denen man zu Rande kommt. Ja, das ist absolut richtig, das macht diese Regierung jetzt, wird man schauen, wie sich auch die Situation in der nächsten Zeit entwickelt. Ja, vielleicht macht man ja jetzt Maßnahmen gegen ein Problem, das sich auch schon wieder erledigt hat, weil wenn man so anschaut, dass man sozusagen Tausende an Familiennachzug in den letzten Jahren hatte und dann hat man im Januar plötzlich nur mehr einen einzig, kann man sich ja die Frage stellen, warum hat man im Januar nur mal 91 gehabt. Ja? Ist es, weil schon vorher restriktiver gehandhabt wird in der Verwaltung, oder ist es, weil sozusagen auch gar niemand mehr kommt? Ja? Dann bekämpft man jetzt eigentlich ein Problem, das man gar nicht mehr hat. Ja? Das muss man sich eben schon richtigerweise anschauen. Insofern ist es sinnvoll, wenn man Evaluierung betreibt, und vor allem ist es auch sinnvoll, wenn man sich an geltende Gesetze beteiligt. Ja? So eine nonchalante Art und Weise, dann brechen wir halt EU-Recht, dann kümmern wir uns halt nicht an die Rechtsnormen, denen wir verpflichtet sind. Ja, das kann keiner von uns machen. Das tut man im innenpolitischen Bereich, das beim Steuerrecht nicht. Jeder muss sich an die Gesetze halten. Also zumindest so nonchalant mit dem Gesetz umzugehen, das ist nicht
auch. Da widerspreche ich jetzt, weil die haben ja das Gesetz. Wer illegal ins Land kommt, bricht ja mal das Gesetz. So. Es gibt keinen legalen, nach Schengen gibt es keinen legalen, außer über Flughäfen Weg nach Österreich. Punkt. Also bricht jeder, der nicht über Flughäfen kommt, das geltende EU-Recht übrigens. EU-Recht. So viel zum Thema. Und wenn wir in der Brigitte Nau in Wien 90%, über 90% Anteil von Kindern nicht deutscher Muttersprache haben, braucht man immer über Integration reden. Das ist umgekehrt. Ne? Das ist Reintegration, sondern wir sind ja unter Islam die größte Religionsgemeinschaft im Wiener Pflichtschulbereich. Dann ist schon viel passiert bei all diesen Dingen. Und das ist natürlich eine Bluffgeschichte. Beispiel, ÖVP jetzt ist Herr Kahner hat gefordert, Zurückweisungen an der Grenze müssen möglich sein. So. Klingt vernünftig, dass man an der Grenze zurückweisen. Nein, lass mich ausreden. Das Beispiel bringe, zurückweisen an der Grenze. Jetzt will das die neue deutsche Regierung, also aus CDU und SPD, sagt, wir Deutschen weisen zurück. Die weisen halt dann nach Österreich zurück. Der Kahner sagt, nein, also Zurückweisung an Grenzen geht nicht. So, das ist doch lächerlich. Wie sollst du da irgendwas, das ist da kein System, das sind alles Kasperln. Wir werden von Kasperln regiert in dieser Verliererampel.
Nein, das ist ja auch gefordert, diesen Quatsch, dass man
ich bin ja dafür, aber ich kann ja nicht sagen, die Deutschen können nicht zurückweisen, aber wir weisen dann auch nichts mehr zurück.
Die eine Maßnahme fordern und nicht einen Schritt weiterdenken, was daraus folgt. Ja?
Doch,
natürlich, wenn Österreich zurückweist an der Grenze, übrigens zu einem Freund.
Dann wird Orban sie weiter Orban, wieder an die EU-Außengrenze
schieben. Dann würde das automatisch auch bedeuten, dass Deutschland zurückweist zu Österreich.
Serielle Remigration.
Das natürlich auch nochmal, deswegen ist es auch relativ sinnvoll, ein bisschen mal nachzudenken, was es infrastrukturell bedeutet. Das bedeutet,
du kannst nur von Staatsgrenze Staatsgrenze.
Bedeutet Schließung der Grenzen
des
Schengen-Raums. Das bedeutet Schließung der Grenzen zwischen Österreich und Deutschland.
Richtig so.
Das hat sozusagen immens negative Entwicklungen und Effekte auf die österreichische Wirtschaft, auf die Arbeitsmigration, die ja auch eine Binnenmigration zwischen Österreich und Deutschland ist. Da gibt es Leute, will ich dir nur mitteilen, dass es Leute gibt, die sozusagen in Salzburg wohnen und in Deutschland arbeiten, genauso wie es Leute gibt, die in Deutschland leben und in Österreich wohnen, ganz abgesehen von der europäischen Produktionslogistik.
Also ich glaube einmal, der durchschnittliche illegale Fahrt im Salzburger VW Golf nach Bayern arbeiten.
Da fahren innerhalb der Europäischen
Union, würde ich mal sagen, ne?
Innerhalb der Europäischen Union und der Wirtschaftsstruktur, die wir geschaffen haben, fahren, kann man auch gut oder schlecht finden, aber ist so, fahren LKWs von Polen nach Steyr und bringen dort Vorprodukte für die Autoproduktion und fahren wieder weg. Wenn du einen Stau an den deutsch-österreichischen Grenzen produzieren willst, dann musst du dir natürlich auch die Frage stellen, welche Nebenkosten oder Folgekosten du da
Mein lieber Robert, ich stelle mir nur die Frage, wie hat Europa nur vor Schengen und vor den Grenzkontrollen, vom Wegfall der Grenzkontrollen funktionieren können wirtschaftlich? Dieses Wirtschaftswunder, hätte das Wirtschaftswunder gewusst, dass ohne Schengen und EU es gar nicht existieren kann, es wär verzweifelt gewesen, dieses Wirtschaftswunder der letzten Jahrzehnte. Komischerweise geht es immer schlechter, seit wir diese EU-Geschichten haben. Wir haben immer weniger Sicherheit, wir haben immer mehr Kriminalität, wir haben immer mehr Migration.
Ja, deswegen wollen Sie aus der EU austreten.
Aber wir wollen kein Mitspiel aus der EU austreten.
Der Österreicherinnen
wir wollen
das, nicht. Ja?
Wir wollen ja, Robert,
ich lasse dich
immer wenn es dir unangenehm wird, fangst du zwischenreden so. Beispiel Dänemark
du macht Grenzkontrollen. Monologe lang genug halten.
Ja, mein lieber Robert, ich weiß unangenehm. Beispiel Dänemark sozialdemokratisch regiert, macht Grenzkontrollen. Was haben die Dänen? Ah, die haben Wirtschaftswachstum. Was hat Österreich? Ah, Österreich hat Rezession. Also ich würde an der Argumentation noch ein bisschen arbeiten, aber Rote und Wirtschaft waren noch nie nahe Verhältnis.
Ja,
außer mir ist Wirtschaft. Planwirtschaft,
Ökoplanwirtschaft. Deswegen müssen wir jetzt auch die Malaise wegräumen, die anderen Regierungen darunter
auch. Stimmt, wir haben ein Budgetüberschuss.
Ja, natürlich. Ja.
Ein Budgetüberschuss übergeben.
Aber ihr habt die Steuergeschenke gemacht, die jetzt zu dem
und trotzdem einen Budgetüberschuss. Wir haben Steuern gesenkt und ein Plus gemacht.
Steuern.
Oh, Scheiße, das Steuer, ist Wahnsinn, schrecklich. Schrecklich. Überschuss und Steuerentlastung.
Die Steuergeschenke, boah, die ihr gemacht habt.
Ah, Wahnsinn. Sind das muss für einen Roten echter Horror sein. Ne? Weniger zahlen und dafür trotzdem in schwarze Zahlen
jeder,
machen.
Jeder, boah, weiß, dass du jetzt reinschreist, damit ich diese unangenehme Wahrheit nicht mitteilen kann.
Ja,
die Steuergeschenke, die ihr gemacht habt, sind natürlich erst wirksam gewesen, nachdem sie aus der Regierung gefallen seid. Das heißt, ihr habt uns natürlich diesen Malaise hinterlassen und wir müssen den Mist jetzt wegräumen.
Total.
Das werden wird diese Regierung aber auch tun. Ich ja nicht, weil ich bin ja nicht Teil der Regierung, aber diese Regierung wird den Mist, den ihr hinterlassen habt, ihr, die Kurzregierung, die Kurz-Strache-Regierung und dann die Kurz-Grün-Regierung geschaffen habt, die muss man jetzt wegräumen, das wird passieren. Es ist aber nicht einfach und das verstehen ja, glaube ich, auch alle Leute, dass man jetzt nicht in einer Situation ist, wo man Geschenke machen kann, sondern in einer Situation ist, wo man wieder den Dreck wegräumen muss und das Österreich wieder nach vorne bringen muss.
Und der Ringrichter muss jetzt auch kurz einschreiten, weil wir nähern uns schon der letzten Werbepause. Wir berichten gleich über einen, der möchte mit Wladimir Putin in den Ring steigen, wer das ist und wie die Sicht der beiden Herren ist, dazu gleich mehr.
Fellner Live, die großen Interviews, aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live, nur auf OE24TV.
Willkommen zurück zu unserem letzten Teil, zu unserem letzten Abschnitt des heutigen Montagsduells. Heute einmal mehr im Fokus international ist Elon Musk. Der will jetzt auf X den russischen Präsidenten zu einem 1:1-Kampf auffordern. Wie glaubhaft ist denn das oder ist das momentan, weil wir vorhin den Begriff Kasperl gehört haben, sind das schon Kasperl-Post-Nachrichten, die wir da eigentlich tagtäglich aus den USA zu hören bekommen. Man hat mitunter das Gefühl, das ist eine große Reality-Show, aber ist ja jener Staat, der eigentlich am meisten zu sagen hat.
Es ist natürlich ein Kasperl-Theater und es ist fast zum Fremdschämen, wenn man sich den Herrn Musk die ganze Zeit anschaut. Ja. Aber dahinter, jenseits des Fremdschämens, gibt es ja jetzt nicht nur die Tatsache, dass die USA eigentlich ein mächtiges Land und eine Verbündete der freien Welt waren, wo sie jetzt sozusagen quasi ein eiserner Vorhang der Unfreiheit drunter senkt, sondern auch diese Musk-Leute, auch Thiel ist ja auch so etwas, so dieser
Unternehmer,
Mafia-Oligarchen-Kapitalismus, die haben ja auch eine Ideologie. Ja? Selbst wenn man bei Herrn Musk manchmal daran zweifelt, dass er wirklich konzise Ideen verfolgen kann, die haben ja auch eine Ideologie, die sie ja auch deutlich sagen. Ja? Die Ideologie ist die, dass Freiheit heißt für sie, dass sie, die Reichen, die Kräftigen, die Starken tun können, was sie wollen und nicht mehr von den Schwachen eingeschränkt werden. Das ist sozusagen ihre Grundideologie. Daraus folgt dann alles Mögliche. Ja, die Art und Weise, wie sie überhaupt sozusagen die Checks and Balances der amerikanischen Demokratie zertrümmern. Natürlich auch die internationale, das Manövrieren in einer multinationalen Welt. Natürlich ist es notwendig, in einer neuen multinationalen Welt zu manövrieren, aber alle Regeln kaputt zu schlagen, schafft nur viel mehr noch Unsicherheit. Und das ist ja auch etwas, wo viele Leute wirklich Angst haben. Ja, ich glaube, die Leute schalten den Radio und den Fernsehen ein und sie haben sehr viel Angst, was mit unserer Welt passiert, bis zu einem gewissen Grad mit Recht. Ja.
Sind Checks and Balances durch Elon Musk in Gefahr geraten?
Ich glaube, dass da unterschätzt man das amerikanische System. Also wenn er Elon Musk Checks and Balances in den USA aushebeln könnte, wäre das System echt schlecht. Also das muss man dazu sagen. Ich bin jetzt kein großer Fan des Elon Musk. Ich finde, er hat viele gute Ansätze, die er bis jetzt gebracht hat bei den Einsparungen. Hat ja auch viel extremen Irrsinn aufgedeckt an Staatsausgaben, wo zum Beispiel $100 für Plastik-Kaffeebecher ausgegeben wurden seitens der Regierung pro Becher und so Sachen. Da ist viel aufgedeckt worden. Ansonsten, also wenn man sich gestern seine Diskussion mit dem polnischen Außenminister auf X und dem amerikanischen Außenminister öffentlich angesehen hat, dann denkt man sich, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das halte ich auch für etwas, wie soll man es formulieren, seltsam im Auftreten. Er ist sicher ein guter Unternehmer. Also da ohne Elon Musk, weil er ja auch so immer so als Russland-Fan dargestellt wird, ohne das Starlink von Elon Musk wäre die Ukraine wahrscheinlich schon längst besiegt, weil über die Satelliten die Ukraine kommuniziert von Herrn Musk. Das muss man auch dazu sagen, das wird oft vergessen. Das ist so. Also das ist
ja etwas, aber er war der Finanzier. Er hat immer sozusagen die Technologie, die andere erfunden haben, halt aufgekauft, weil er vom Papa Geld geerbt hat. Das ist sozusagen
ein besonderer Unternehmer. Ich sage
wieder nicht.
Ich versuche nur nicht ganz in dieses mittlerweile Schwarz-Weiß-Denken und sage, da gibt es natürlich auch Zwischenstufen. Ohne Starlink wäre die Ukraine schon längst besiegt worden, weil sie nicht kommunizieren hat können, weil die anderen Verbindungen gekillt worden sind von den Russen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Verteidigung, für die Checks und Balances bei den Reichen. Ja, du hast ja teilweise recht, dass in Amerika sich die Reichen die Politik kaufen, aber das betrifft die Republikaner genauso wie die Demokraten. Die Demokraten haben doppelt so viel, über Billion, glaube ich, kassiert von den Reichen an Spenden, als der Trump kassiert hat. Das betrifft beide. Es ist dort das System, das kann Parteienfinanzierung, das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich mag es nicht. Ich finde unser System der Parteienfinanzierung, der Spendenverbote 100-mal gescheiter. Aber die Amerikaner haben dieses System und sind zufrieden damit. Die Amerikaner ticken vielen Dingen anders wie wir. Also für jeden Europäer, auch wenn er noch so recht sein mag wie ich, ist eine Sozialversicherung für alle und der Absicherung für Leute, denen es nicht gut geht, was völlig Vernünftiges, eine riesige Errungenschaft. Für einen durchschnittlichen Amerikaner ist das Kommunismus. So, das ist ein anderes Denken, das sollte man nicht vergleichen, das ist eine andere Kultur. Dass der Trump macht das, was er versprochen hat, ein knallhartes America First, das hat auch die Biden-Administration vorher schon gemacht, nur etwas dezenter und diplomatischer, aber im Endeffekt war es nicht viel anders. Wenn man wirtschaftlich anschaut, Beispiel Biden, einen Monat vor der US-Wahl hat er Energieimporte aus Russland für die Amerikaner wieder erlaubt. Gleichzeitig haben es für Drittstaaten, die Energie aus Russland importieren, die Sanktionen erhöht. Also die Amerikaner machen das schon knallhart und die Amerikaner haben, egal ob Demokraten oder Republikaner, ein Interesse, dass es den Amerikanern gut geht. Also die Amerikaner haben, glaube ich, niemand hat so viele Kriege angefangen wie die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten. Das rechtfertigt aber nicht das russische Verhalten. Ich bin nur gegen dieses Schwarz-Weiß ein bisschen. Also man muss schauen, jede Supermacht ist deswegen eine Supermacht, weil sie sich verhält wie eine Supermacht. In dem Moment, wo sie es nicht mehr tut, ist sie keine mehr.
Also geschenkt, dass die amerikanische Kultur generell und politische Kultur und das sozusagen der Common Sense des Wirtschaftsdenkens ein anderes ist als in der Europäischen Union, das ist also oder im Rest der Welt eigentlich. Das ist so, ja. Nur was wir hier jetzt erleben, ist sozusagen auch für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr verrückt und bedrohlich und beängstigend. Das ist etwas
Verrücktes.
Und eben nicht nur von diesem erratischen Verhalten, das wir da jetzt täglich auch am Fernsehen, Diplomatie wird nicht mehr diplomatisch ausgetragen, ja, sondern indem ein Präsident eines angegriffenen Landes irgendwie fertig gemacht wird und dann wird dann auch gesagt, das war jetzt schönes Fernsehen. Ja? So sollte eigentlich Diplomatie nicht funktionieren. Aber auch die Ideologie, die dahinter steht, alleine bei Herrn Musk, ja, der ja unlängst gesagt hat, die große Schwäche der Menschheit ist Empathie. Ja? Was hat er damit gemeint? Das beschränkt uns darin, zu kämpfen und als Stärkste zu gewinnen und den Schwächsten fertig zu machen, weil wir ja dann Mitleid mit dem Schwachen haben. Ja? Ähnliche Aussagen hat jetzt auch in einem Interview der Herr Thiel mal gebracht, Peter Thiel, bei dem der Sebastian Kurz auf der Payroll steht. Er hat sogar gesagt, wie hat er das formuliert, die Abzweigung zum Falschen ist durchs Christentum gekommen, wegen der Nächstenliebe. Ja, weil da hat man, das Christentum hat eingeführt, dass man Mitleid hat und Mitleid ist ganz schlecht, weil es sozusagen dem Survival of the Fittest und was er versteht als das Survival von dem, der sozusagen am härtesten und am brutalsten ist, im Wege steht. Ja? Das sind ja ideologische sozusagen Tropen im Kopf, wo man sich denkt, erstens mal, wie verrückt ist das? Ja? Und zweitens vor allem, was folgt denn daraus? Ja? Denkt man das zu Ende? Ich meine, das ist im Kern faschistische Idee. Ja? So, jetzt kann man natürlich sagen, der Herr Musk und der Herr Trump sind trotzdem, und der Herr Thiel sind trotzdem sozusagen nur irgendwelche Hofnarren am Hofe des Präsidenten. Und man darf sie nicht zu ernst nehmen. Und irgendwann mal wird auch die Routine des Normalen in einer Administration, in einer Präsidentschaft die Oberhand gewinnen. Und es ist ja sonst nur Gerede. Kann sein, ja, aber wir haben auch schon andere Dinge in der Geschichte erlebt. Ja?
Absolut.
Also Herr Molepuschitz, kurzes Schlusswort noch.
Naja, gar nicht so. Ich bin ja im Film beim Robert. Ich hab zwar nicht den sozialistischen Ansatz, dass es nur Sprache geben muss, sondern ich glaube, dass es in einer Gesellschaft Gesellschaft massiv Starke geben muss und das gehört auch gefördert, weil nur die Starken können die Schwachen erhalten, sonst funktioniert das, kann eine soziale Gesellschaft nicht funktionieren, weil nur wenn es Starke gibt, kann man die Schwachen mittragen. So, das ist mein...
Gleichheit wäre sinnvoll, ne?
Ja, aber das funktioniert, haben alle Sozialismus halt, alle haben gleich wenig, das funktioniert halt im realen Leben. Das ist ein guter Gedanke, aber das ist so wie die Herrschaft der Eliten, wenn die Eliten super werden, das funktioniert aber auch nicht, das ist immer schief gegangen, wenn sich Leute für Elite halten, das geht in der Geschichte immer schief, egal ob sozialistische Elite, kommunistische Elite oder irgendwelche rechte Eliten, das hat nie funktioniert. Also das ist etwas, und bei den Amerikanern, ich habe vor ein paar Tagen einen sehr guten Gastkommentar von einem polnischen Harvard-Professor gelesen, der gesagt hat, die These aufschaut, ist Trump verrückt oder hat Trump einfach nur brutal pro-amerikanisch und hat das sehr gut analysiert, warum die brutal pro-amerikanisch sind, weil sie einfach auf Europa pfeifen und sie Europa für schwach halten, für geisteskrank und woke. Und einfach sich America first und Amerika sich de facto wiederholen. So, das ist ihr Ansatz der Republikaner. Kann man teilen oder nicht teilen? Ich glaube nur nicht, dass man Trump als verrückt ansehen sollte. Die machen einen ganz klaren Reconquista-Plan, setzen um, was sie versprochen haben. Und wenn man den Trump mal persönlich reden hört, ist das bei Weitem nicht der Verrückte, der dargestellt wird, sondern da ist jemand, hat jemand einen sehr, sehr klaren, sehr, sehr, sehr eindeutigen Plan, den er auch mit Leuten durchzieht und die letzten Jahre vorbereitet hat. Und die Europäer merken halt, dass sie mittlerweile anfangen werden müssen, selbstständig zu sein. Also wir sind immer von diesem amerikanischen Nanny-Staat die letzten Jahrzehnte behütet worden und dirigiert worden. So, jetzt wird man sich einmal selber auf die Hinterfüße stellen müssen.
Das ist ohne Zweifel so, dass sich Europa jetzt auch angesichts dessen, dass man nicht nur bedroht ist von einer Autokratie im Osten, sondern auch sozusagen von einer zunehmenden Despotie in den Vereinigten Staaten, eine Eigenständigkeit
und einer chinesischen Wirtschaftshegemonie.
Eine Eigenständigkeit auch hinbekommen muss, auch in der Verteidigungsfrage. Die Frage aber, ob das, was Herr Trump auch nur in etwa, was man sozusagen rausdestillieren kann als Strategie, zu einem Vorteil der Vereinigten Staaten ist, das frage ich mich jetzt auch. Also wenn jetzt Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen lassen, ist nicht im Vorteil der Vereinigten Staaten. Der Vorteil der Vereinigten Staaten ist, dass es einigermaßen gut ausgeht und man einen Frieden hinkriegt. Ja? Ob es zum Vorteil der Vereinigten Staaten ist, Schutzzölle von 25% gegenüber kanadischen Tomaten, aber auch mexikanischen Schutzzölle von 25% von europäischer Industrieproduktion einzuführen. Das tut nur die Kosten für die amerikanischen Konsumenten erhöhen und wird weder der amerikanischen Industrie Wettbewerbsfähigkeit bringen, weil wettbewerbsfähig ist in den USA vor allem die Dienstleistungsbranche, also die Tech-Branche. Ja? Sozusagen amerikanische Autos, GM, wird man in Europa auch nicht kaufen, wenn man jetzt 25% Schutzzölle
Kurzer Widerspruch, weil das so nicht. Erstens hat es dieses Modell schon mal in den 80er Jahren gegeben und das hat den Amerikanern relativ gut getan. Also damals war ja die amerikanische Autoindustrie völlig am Ende. Plus die Amerikaner haben mittlerweile ein Siebtel der europäischen Energiepreise und reindustrialisieren sich auf Kosten Europas. Und was wir überhaupt vergessen, ist die wirtschaftliche Hegemonie Chinas, wo sich die Europäer massiv auf die Hinterfüße stellen, weil wenn wir sagen, wir machen eine Energiewende und 98% der Windkraftkomponenten und Solarkraftkomponenten kommen aus China, sind wir noch abhängiger wie früher vom russischen Gas. So, das ist der gleiche Debatteweg.
Ja, sowieso. Meine Herren, wir sind leider schon am Ende der Zeit angelangt. Vielen Dank fürs eifrige Mitdiskutieren und fürs Handy ausschalten. Ich habe es vergessen, bei mir hat es ein paar Mal WhatsApp-Nachrichten reingeschmissen. Es wird eine spannende Woche. Wir sind gespannt, freuen uns schon auf die nächste Woche bei einem Montagsduell und damit sind wir nach einer kurzen Werbepause gleich wieder zurück.